Hallo und willkommen in unserer heutigen Bibelstunde. Der presbyterianische Pastor Tim Keller hat mal gesagt, es gäbe Worte Jesu, die seien wie harte Bonbons. Wolle man sie gleich essen, könne man sich darüber ärgern und sich sogar einen Zahn abbrechen und man riskiere, sich daran zu verschlucken. Nur wenn man ganz langsam und geduldig daran lutsche, komme die Süße hervor. Man brauche Zeit, um Jesu Aussagen richtig einzuordnen und somit deren wahren Geschmack genießen zu können. Zu diesen Worten gehört auch das heutige. Ich zitiere, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Wir finden diese Aussage Jesu in den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas. Matthäus 19,24, Markus 10,25 und Lukas 18,25. Ein schockierender, aber irgendwie auch lustiger Vergleich. Hat mich schon als Kind beschäftigt. Ich fand die Idee recht kurlig, da ich wollte, dass ja alle in den Himmel kommen. Und darum habe ich mir ausgedacht, das Einfachste wäre, dass wir das Kamel pürieren. So kriegt es jeder durch das Nadelöhr. Auch Heinrich Heine hatte dazu ein Bonmot. Er hatte einen besonders unsympathischen, dicken, reichen Mann getroffen. Er fand, es sei einfacher, ein Kamel in den Himmel zu kriegen, als diesen Mann durch ein Nadelöhr. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Tatsächlich gehört dieses Gleichnis zu den verstörenden Worten Jesu. Es heißt ja nichts anderes, als dass Reiche nicht in den Himmel kommen. Auch nicht, wenn sie sich ganz klein machen. Ich meine, auch ein ganz dünnes Kamel kommt nicht durch ein Nadelöhr, selbst dann nicht, wenn es auf die Knie geht. Das ist ein hartes Bonbon. Wir verschlucken uns daran und versuchen es loszuwerden. Zum Beispiel so. Die Radikalität der Aussage Jesu wird verworfen, weil die Bibel, zumindest im Alten Testament, Wohlstand als Segen darstellt. Hat Gott nicht viele Glaubensväter mit Reichtum gesegnet? Zum Beispiel Abraham, David, Jakob, Josef, Salomon, Hiob. Warum sollte ein Segen Verdammnis zur Folge haben? Weist ihr Reichtum nicht im Gegenteil darauf hin, dass sie quasi Lieblinge Gottes sind? Sie haben diesen Reichtum ja von Gott selber erhalten. David sagte im Buch 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 12, Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrschst über alles. Daraus könnte man schließen, Jesu Worte zum Kamel und dem Nadelöhr dürfe man nicht wörtlich nehmen, denn er könne uns nicht etwas geben, das uns verdamme. Hier ein anderer Ausweg, um das Gleichnis nicht ernst nehmen zu müssen. Das Wohlstandsevangelium, auch Prosperity Gospel genannt, behauptet, viel Geld sei ein Zeichen von viel Segen und infolgedessen sei Armut ein Fluch oder zumindest eine Folge von Gottlosigkeit. Gottes Willen sei es, dass seine Kinder reich an Geld seien. Einer der Beweise dieser Theorie wäre, dass Gott die Hebräer angewiesen hat, von den Ägypterinnen Goldschmuck zu nehmen, um anschließend damit aus dem Land zu fliehen. Diese Theorie hält sich sehr hartnäckig, obwohl sie den Aussagen der Heiligen Schrift widerspricht. Unter anderem im ersten Buch Timotheus 6,5, ich zitiere, Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und die Wahrheit der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung, von solchen halte dich fern. Ich wiederhole. Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung, von solchen halte dich fern. Gott segnet zwar Menschen manchmal mit materiellem Wohlstand, aber nicht selten als Glaubensprobe und diesen Test bestehen leider viele Christen nicht. Wer Jesu Gleichnis als inkompatibel mit dem Rest von Jesu Aussagen bezeichnet, führt auch an, dass die Bibel sagt, dass wer Jesus vertraut, gerettet wird. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Ein Kernvers, deshalb auch den noch einmal. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das ewige Leben. Dass ich diese Aussage nicht bloß auf die Armen beziehen könne, stimme das Gleichnis des Kamels mit dem Nadelöhr nicht wörtlich. Jesus macht es uns in der Tat nicht einfach. Weil dieses Gleichnis so radikal und unglaublich ist, werden immer wieder Versuche unternommen, den Sinn Jesu Worte zu verdrehen. Zum Beispiel, es handle sich nicht um ein Nadelöhr, sondern um ein enges Stadttor, durch welches ein Kamel nur kam, wenn es auf die Knie ging und allen Ballast ablege. So müsste es heißen, dass es einem Reichen nur unter bestimmten Umständen möglich sei, ins Himmelreich zu kommen. Leider hat es ein solches Stadttor aber niemals gegeben. Oder es handle sich nicht um ein Kamel, sondern um ein Schiffstau, das fast gleichgeschrieben werde wie Kamel. Diese Theorie ist mehr denn zweifelhaft, da in allen drei Evangelien, in denen das Gleichnis steht, die gleiche Schreibweise verwendet wurde. Abgesehen davon ist es auch absolut unmöglich, ein Schiffstau durch ein Nadelöhr zu ziehen. Der Sinn des Gleichnisses bleibt unangetastet. Oder in Wirklichkeit habe Jesus von einem Durchgang im Gebirge, durch welches Kamele nur schwerlich durchkommen können. Aber niemals wurde damals ein Bergspalt Nadelöhr genannt und es ist auch vom biblischen Kontext her absolut unglaubwürdig. Letzter Versuch, das unbequeme Gleichnis wegzukriegen, ist, dass Jesus zwei Verse später sagt, für die Menschen sei es zwar unmöglich, dass ein Reicher in den Himmel komme, aber bei Gott seien alle Dinge möglich. Man nimmt also diese Aussage und wischt damit die vorherige Aussage weg. Bloß steht diese immer noch. Nehmen wir Jesu Aussage also so, wie sie dasteht. Da taucht aber eine weitere Schwierigkeit auf, nämlich herauszufinden, ab wie viel Vermögen man in die Kategorie der Reichen gehört. Ab wie viel Geld ist man nach Jesu Ansicht reich? Mein Mann und ich sind Eigentümer einer geräumigen Vierzimmerwohnung. Das macht uns für polnische Begriffe zu reichen Leuten. Ein Auto könnten wir uns allerdings nicht leisten. Für Schweizer Begriffe sind wir deshalb eher ärmer. Aber ein armer Pole in einer Lotterwohnung ist reich im Vergleich zum obdachlosen Inder. Wo verläuft hier die Trennlinie? Könnte es sein, dass wir alle hier zu jenen Reichen gehören, die nicht durchs Nadelohr kommen? Wir haben wahrscheinlich alle ein Dach über dem Kopf, essen regelmäßig und haben eine Krankenversicherung. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber mich können solche Worte in der Bibel sehr beunruhigen und destabilisieren. Das ist wohl auch der Grund, warum ich viel darüber nachgedacht habe und dieses Gleichnis gewählt habe. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Wenn man ehrlich ist, kann man es drehen und wenden, wie man will. Man kriegt die Worte und deren Aussage nicht weg. Und es lässt sich auch nicht relativieren. Das Kamel kriegt man einfach nicht durchs Nadelöhr. Vielleicht wäre das Gleichnis weniger schockierend, wenn man Reichtum durch alles Mögliche andere ersetzen könnte. Wenn es quasi einfach darum ginge, dass uns nichts wichtiger sein darf als das Reich Gottes, sonst komme man nicht durchs enge Tor. Aber der Kontext zeigt uns, dass auch das nicht geht. Es geht hier definitiv um Vermögen. Wir selber sprechen wahrscheinlich eher wenig über Geld und auch gepredigt wird selten darüber. Aber sind wir uns bewusst, wie oft Jesus über Geld spricht? Ich erwähne hier nur einige Beispiele. Er sagt uns zum Beispiel, sammelt euch nicht Schätze auf Erden oder sorgt nicht um euer Leben. Ich denke auch an das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg, an die Geschichte des armen Lazarus und des Reichen, an den Zachäus als positives Beispiel. Das Gleichnis des anvertrauten Geldes oder der Perle und dem Schatz im Acker. Die Frage der Steuern, das Gleichnis des unbarmherzigen Gläubigers, vom Mammon und dem rechten Gebrauch des Geldes. Er spricht über Geld in der Bergpredigt. Und in der ersten Aussendung werden die Jünger angewiesen, ohne Geld loszuziehen. Das sind nur einige der Beispiele. Warum also hebt Jesus Probleme mit oder wegen Geld so viel häufiger hervor als zum Beispiel Probleme mit Karriere, Erfolg, Sex, was auch immer? Das können doch auch zentrale Probleme von uns Christen sein. Warum spricht Jesus nicht mehr darüber? Und warum sprechen wir so selten über Geld, wenn es doch anscheinend so wichtig ist? Unsere Löhne, unser Erspartes oder unsere Schulden sind tabu, sogar für uns Christen. Wenn's hochkommt, bezahlen wir den Zehnten und meinen, nun seien wir niemandem mehr Rechenschaft schuldig, obwohl weder Jesus noch die Apostel jemals über den Zehnten sprachen, sondern vielmehr über Großzügigkeit. Oder wir unterstützen eine wohltätige Organisation und spenden auch der Heilsarmee. Sind wir damit aus dem Schneider? Wenn wir das tun, gehören wir dann nicht mehr zu den Kamelen, die es noch nicht durchs Nadelöhr schaffen? Ich glaube, wir müssen die Wurzel des Übels erkennen, das im Geld liegt. Und hier sage ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Nur Geld verändert den Menschen dermaßen grundsätzlich, dass es ihn unfähig macht, die Gnade Gottes zu erkennen. Noch einmal. Nur Geld verändert den Menschen dermaßen grundsätzlich, dass es ihn unfähig macht, die Gnade Gottes zu erkennen. Es ist etwas, das der Mensch zwar hat, es ist theoretisch unabhängig von ihm, aber es ist dennoch untrennbar von ihm. Geld wird zu seiner Identität. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zu all den Bereichen, die ich vorhin erwähnt habe. Erfolg macht stolz, Sex kann abhängig machen, schlechter Umgang kann unserer Moral schaden, aber nur Geld kann den Menschen gänzlich verderben. Es macht ihn geistlich blind. Und wer geistlich blind ist, kann Fehler nicht mehr einsehen, kann somit nicht mehr Buße tun und vor allem kann er seine Abhängigkeit von Gott nicht mehr nachvollziehen. Wie sollte aber ein solcher Mensch gerettet werden? Sehen wir uns das noch einmal genauer an. Was passiert, wenn ein Mensch zu Reichtum kommt? Es verändert seine Haltung. Er kann sich plötzlich sehr viel leisten. Er geht nicht mehr als Zuschauer und teilweise Beteiligter durch die Welt, sondern immer als potenzieller Besitzer. Was immer er sieht, er könnte es sich wahrscheinlich kaufen. Er kann damit sogar Fehler wieder gut machen, sich Beliebtheit kaufen und sich ein gutes Gewissen verschaffen. Er muss sich nicht mehr vor Unvorhergesehenem fürchten. Ist der Zug verspätet, ruft er ein Taxi. Hat er gesundheitliche Sorgen, hat er Zugang zu den besten Ärzten. Verliert er sein Handy, kauft er sich ein neues und, und. Was normallos lästig ist und für arme Menschen unüberwindbar, das ist nur ein unbedeutendes Sandkorn im Getriebe eines Reichen. Für ihn sind Probleme zum Lösen da. Braucht ein Armer eine teure medizinische Behandlung, so muss er unter Umständen darauf verzichten oder Schulden machen. Kann er seine Miete nicht mehr bezahlen, muss er befürchten, obdachlos zu werden. Hat man aber viel Geld auf der hohen Kante, so können einem solche Dinge nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Geld verändert das Selbstverständnis und somit das Auftreten des Menschen. Er weiß sich stark, fast nichts kann ihn mehr umhauen. Und so wird er auch wahrgenommen. Und wenn ihn doch etwas umhaut, zum Beispiel eine schwere Erkrankung oder die Ehe geht in Brüche, ein Kind wird drogensüchtig oder was auch immer, dann weiß er oftmals nicht mehr Rat. Oft enden solche Leben in Verzweiflung und manchmal sogar in Selbstmord. Dass Reichtum zum Hauptkriterium eines Menschen wird, beschreibt sehr schön der polnische Schriftsteller Ryszard Kapuściński in seinem Buch Polnische Geschichten, ein Paradies für Ethnographen. In diesem Buch erzählt er von armen Polen von früher. Und hier erzählt er, wie er die Männer rundherum gefragt hat, woran sie sich erinnern, wenn sie an ihre Mutter zurückdenken. Und einer sagt, dass sie uns immer Kartoffelschalen zu essen gegeben hat. Und hier sagt er, ich lese hier, ich sagte zu ihr, also der Mann zur Mutter, was gebt ihr mir Kartoffelschalen? Ich bin kein Ferkel, ich bin ein Mensch. Und die Mutter sagte, wenn du einmal so reich bist wie Herr Kosaniecki, dann bist du ein Mensch. Ich dachte mir, diese dreckige Rotznase in ihrer zerrissenen, mit einer Schnur zugebundenen Hose habe damals viel verstanden. Zumindest zwei Dinge hatte er verstanden. Erstens, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Menschen und dem Vieh. Zweitens, dass Reichtum diesen Unterschied ausmacht. So, nun wollen wir uns den größeren biblischen Rahmen dieses Gleichnisses aber anschauen. Wir lesen dieselbe Geschichte in Lukas, Matthäus und Markus. Ich habe Markus gewählt. Diese Geschichte, die ich jetzt gleich lesen werde, ist sehr wichtig, denn sie bildet den Hintergrund unseres Gleichnisses. Wir finden sie in Markus 10, die Verse 17 bis 27. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, »Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben?« Jesus aber sprach zu ihm, »Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.« Er aber antwortete und sprach zu ihm, »Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an.« Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, »Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach.« Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, »Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen?« Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, »Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt.« Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, »Wer kann dann überhaupt errettet werden?« Jesus aber blickte sie an und sprach, »Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich.« So, schauen wir uns mal diese Passage Vers für Vers an und fangen wir von vorne an. Wer war dieser junge Mann? Wir finden einige Hinweise in diesem Ausschnitt. Erster Hinweis, er ist rechtschaffen. Er hält die Gebote und er ist offenbar auch sonst ein vorbildlicher Mensch. Das zeigt uns die Reaktion der Jünger. Sinngemäß sagen sie, wenn der hier nicht gerettet wird, wer dann? Wäre der Jüngling nicht rechtschaffen und beliebt gewesen, hätten sie vielleicht so reagiert. Toll, die Reichen konnte ich eh nie leiden. Oder betrifft mich eh nicht. Oder klar, Reiche beklauen die Gesellschaft und leben auf Kosten der Armen und so weiter. Ein anderer Hinweis auf die Person des reichen Jünglings ist, er möchte gerettet werden und sucht Hilfe bei Jesus dazu. Auch das ist wunderbar. Er nennt ihn sogar guter Meister. Wir erfahren, dass er reich war. Es steht, er hatte viele Güter. Jesus verlangt von ihm, seinen ganzen Besitz mit dem Kreuz auszutauschen. Das schafft er aber nicht und reagiert mit Traurigkeit. Er verfehlt sein Ziel, nämlich die Errettung. Er verpasst noch etwas anderes, Wesentliches. Er nennt Jesus guter Meister. Das ist seine Erkenntnis der Person Jesu. Aber Jesus zeigt ihm, nur Gott ist gut. Deshalb hat der Jüngling, indem er Jesus gut genannt hat, die Göttlichkeit Jesu anerkannt, ohne sich offenbar dessen bewusst zu sein. Denn Gott und Jesus sind eins, sagt uns Jesus an einer anderen Stelle. Indem er nun Jesus fragt, was er tun muss, um gerettet zu werden, zeigt er, dass er voller guten Willens ist und Jesus beantwortet genauso auch seine Frage. Das heißt, er beantwortet die Frage, was er tun muss, nicht etwa, was er sein muss. Das heißt, er spricht seinen Glauben noch nicht sofort an. Das ist vielleicht gerade das Problem des Reichtums, dass er seine Identität in dem sieht, was er tut und nicht, wer er ist. Was er aber zu seiner Errettung tatsächlich tun müsste, wäre nur möglich, wenn Jesus seine Priorität wäre, wenn er sein ganzes Leben auf den Kopf stellte, das heißt, sich selber verändern würde. Und hier kommen wir der Sache näher. Es war nicht so, dass dieser junge Mann unter anderem viele Güter hatte. Nein, sein Reichtum definierte ihn. Sonst hätte er ihn weggeben können. Man kannte ihn, deshalb die geschockte Reaktion der Jünger, und zwar als einen sicher großzügigen und gottesfürchtigen Mann. Er war beliebt. Hätte er nun seinen ganzen Besitz verscherbelt, was wäre noch übrig geblieben? Der junge Mann war geistlich erblindet. Er konnte nicht erkennen, dass er beim Tausch von Vermögen gegen Kreuz gewonnen hätte. Er konnte die Gnade nicht erkennen. Sein Reichtum hat ihn verblendet. Die Reaktion der Jünger zeigt ein weiteres. Jesus spricht von jenen, die, ich zitiere, ihr Vertrauen auf Reichtum setzen. Und die Jünger rufen entsetzt aus, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Wenn dieser rechtschaffene Jüngling trotz seiner Gesetzestreue nicht gerettet wird und auch jene nicht gerettet werden, die darauf vertrauen, dass ihr Geld sie in Zeiten der Not vor Leid bewahren wird, wer kann dann noch gerettet werden? Sie haben gemerkt, dass diese Worte nicht nur den reichen Jüngling, sondern uns alle etwas angeht, selbst die Jünger. Mit anderen Worten fragten sie, sind dann nicht alle verloren? Denn vertrauen nicht wir alle auf unseren Besitz? Es heißt doch, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Auf unseren Besitz vertrauen heißt aber, nicht Gott zu vertrauen. Entweder vertrauen wir dem einen und misstrauen dem anderen oder umgekehrt. Meinen wir nicht oftmals, mit gutem Willen und Geld sei alles möglich? Im Zusammenhang mit Covid hörte man in christlichen Kreisen oft, wie Menschen erstaunt feststellen, dass sie eben doch nicht alles im Griff haben. Vor lauter Wohlstand vergessen wir unsere Abhängigkeit von Gott. Wenn ich das mit Polen vergleiche, ist es flagrant. Jeder Pole weiß, dass er Gott braucht und ohne ihn nichts tun kann. Aber je größer der Wohlstand in einem Land, desto gottloser die Bevölkerung. Die Wissenschaftler sind sich allerdings nicht einig, ob materieller Wohlstand das religiöse Interesse schwinden lässt oder ob die Säkularisierung zu wirtschaftlichem Wachstum führt. Allerdings steht fest, dass in Westeuropa seit Ende des Zweiten Weltkriegs der materielle Wohlstand zugenommen hat, während das religiöse Interesse abnimmt. Not lehrt beten, sagt ein altes Sprichwort. Und ganz falsch ist es, glaubt nicht. Wie kann aber Reichtum den Menschen von Gott abhalten und ihn blind machen für geistliche Führung? Weil man damit fast alles bekommen kann, was die Welt zu bieten hat. Der reiche Jüngling hat deshalb alles unter Kontrolle, meint er, da er selbst die Gebote befolgt. Aber Jesus zeigt ihm, dass es auch darum geht, was man mit dem uns geliehenen Geld tut. Dies sagt Jesus übrigens auch im Gleichnis der Talente. Je nachdem, was wir tun oder versäumen zu tun, mit dem, was wir von Gott erhalten haben, werden wir einst gelobt oder gerügt werden. Was lehrt uns Jesus sonst noch bezüglich irdischer Vermögen? In fast all den Gleichnissen, in denen es um Geld und Vermögen geht, sagt Jesus, dass unser Fokus auf das Jenseits gerichtet sein muss. Dass alles, was wir haben, wir von Gott erhalten haben, aus lauter Gnade. Entsprechend sollen wir es nutzen, zu Gottes Ehre und es verantwortungsvoll verwalten, zum Beispiel Steuern bezahlen und uns nicht zu sorgen wie die Heiden und immer bereit sein, es wenn nötig fahren zu lassen. In Matthäus 6,24 lesen wir eine Aussage Jesu: Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Christsein heißt, alles durch Jesus zu ersetzen. Auch unseren materiellen Besitz. Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat die Herrlichkeit beim Vater freiwillig und aus Liebe zu uns verlassen, um hier auf Erden an unserer Stelle getötet zu werden und Gottes Zorn über sich ergehen zu lassen, damit wir gerettet werden können und Gottes Zorn nicht erleiden müssen. Geld ist die Wurzel von viel Üblem. Ich lese 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 9 bis 11. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Aber du, Gottes Mensch, fliehe das. Das Geld, das wir haben und das wir haben möchten. Aus ihm wachsen Konsumsucht, Habsucht, Neid, Wichtigtuerei, Völlerei, eine Sünde, die man heute, ich glaube, ziemlich vergessen hat, dass sie sehr altbacken daherkommt. Mit Geld kann man angeben, man kann sich großzügig zeigen, Macht über andere erlangen, vielleicht sogar bestechen oder zumindest milde stimmen. Wie können wir nun unser Problem mit dem Kamel und dem Nadelöhr lösen? Geld spielt eine wichtige Rolle im Alltag. Wir verbringen viel Zeit damit, es zu verdienen und zu verwalten. An sich ist es auch nicht schlecht. Es besitzt aber eine schreckliche Eigendynamik. Gott hat es uns anvertraut als Werkzeug, um uns zu testen, ob er uns vertrauen kann. Schauen wir uns nochmal das Gleichnis an. Geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Wo ist das Problem? Es ist die Größe. Eine Mikrobe könnte erhobenen Hauptes durch das Öhr spazieren. Ein Kamel kann es einfach nicht, es ist unmöglich. Es müsste sich so klein machen wie eine Mikrobe. Und das, genau das kann Gott bewirken. Und das ist der Schlüssel unseres Gleichnisses. Der Reiche ist zu wichtig, zu stark, zu selbstbewusst. Ihm verleiht sein Reichtum so viel Macht und das weiß er. Die ganze Welt begegnet ihm anders als einem Armen. Sein Besitz ist verhängnisvoll für sein Seelenheil. Besitz ist nicht nur etwas, das wir haben, sondern es kann zu unserer Identität werden. Es ersetzt unser Gottesvertrauen und lässt uns in den Augen unserer Mitmenschen als jemanden erscheinen, der weit oben auf der sozialen Leiter steht. Deshalb ist der Reiche einfach zu groß fürs Nadelöhr. Aber was für die Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Gott allein kann den Reichen so verändern, dass auch er wie eine Mikrobe durchs Nadelöhr gehen kann. Glauben wir das? Gott kann uns so verändern, dass wir seine Gnade erkennen und unsere Abhängigkeit von ihm. Er schenkt ein demütiges Herz und das kann nur er tun. Da sagt doch Jesus, der Erste soll euer Diener sein. Er sagt, das Königreich gehöre den Kindern, den Kleinen, den Schwachen, den Demütigen. Glückselig sind die Armen vor Gott. Ja, das sind Königreichqualitäten. Und da kommt Jesu Aussage, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Damit sagt Jesus nichts anderes, als dass Gott einen, der an seinem Besitz hängt, zuerst freimachen muss von den Bindungen des Reichtums. Ansonsten könnte dieser die Gnade weder sehen noch ergreifen und somit wäre ihm eine Rettung unmöglich. Nur wenn Gott eingreift, kann ein Mensch gerettet werden. Zum Schluss möchte ich noch zwei Bibelstellen anführen, die uns helfen können, das heute Gehörte zu behalten und zu leben. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 17. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Wir sollen also unsere Hoffnung nicht auf unser Bankkonto setzen, sondern allein auf Jesus. Im Buch der Sprüche finden wir eine weitere, ich denke, ausgesprochen weise Aussage. Ich lese sie und schließe mit ihr die heutige Bibelstunde. Sprüche 30, die Verse 8 und 9. Zweierlei erbitte ich von dir, verweigere es mir nicht, ehe ich sterbe. Armut und Reichtum gib mir nicht, speise mich mit dem mir beschiedenen Brot, damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist der Herr? Und damit ich nicht verarme und stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. So, auf Wiedersehen und danke, dass ihr dabei wart.